Ich wollte eigentlich heute Morgen einsteigen, mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und wollte euch fragen, glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Und dann dachte ich mir, die Frage ist viel zu einfach. Oder sie fordert Gegenfragen heraus. Denn so einfach kann man die gar nicht beantworten. Denn eigentlich geht es mir gar nicht darum, von euch wissen zu wollen, ob ihr theoretisch daran glaubt, dass Jesus wiederkommt. Sondern ich wollte eigentlich mehr von euch wissen, glaubst du, dass er heute wiederkommen könnte? Da wird es schon viel persönlicher und geht viel näher. Wie nah ist uns das Bewusstsein, dass Jesus wiederkommt? Vor einigen Jahren waren wir im Urlaub in Spanien unterwegs. Und da kamen wir an einer schönen, großen Villa vorbei. Die hatte ein großes schmiedeeisernes Eingangstor und auf diesem schmiedeeisernen Eingangstor waren zwei Worte zu lesen. Carpe diem. Ich bin ja schon immer für solche lateinischen Worte zu haben. Habe gedacht, du musst nachforschen, was bedeutet denn das eigentlich? Und habe dann nachgelesen und habe dann auch drauf gefunden, das heißt, nutze den Tag. Es ist ein Zitat aus einem Werk von Horaz. Der hat es dort in seinem Werk Carmen verewigt. Carpe diem. Und zumindest in materieller Hinsicht haben die Eigentümer dieses Hauses in Spanien, es war wirklich ein sehr großes herrschaftliches Haus, die haben wohl ihren Tag genutzt, sonst hätten sie nicht die Mittel aufbringen können, ein solches Haus zu bauen. Oder war es vielleicht ganz anders gemeint und sie wollten damit sagen, es ist doch wunderbar, wenn man in üblicher Sonne am Swimmingpool seinen Tag verbringen kann. Ist auch den Tag genutzt, vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise. Carpe diem wird sehr oft in Verbindung mit der Zeit gebraucht. Man findet dieses Wort sehr oft auf Sonnenuhren, wo uns ganz ernsthaft, oder früher war es so, den Leuten deutlich gemacht werden sollte, wie wichtig es ist, die Zeit, den Tag zu nutzen. Oder auf dem anderen Bild, das ist eine Turmuhr aus den neuen Bundesländern, da steht drauf, man kann schwer lesen, nutze die Zeit. So im Uhrzeigersinn kann man es lesen, nutze die Zeit. Oft ist es so, dass ein wichtiger Moment, ein wichtiger Zeitpunkt, ein Termin verstrichen ist. Und wenn das der Fall ist, kann er nicht wieder zurückgeholt werden. Man kann zwar eine Uhr zurückstellen, aber morgen ist heute schon gestern. Morgen ist heute schon gestern. Gestern und vorbei. Michail Gorbatschow, vielleicht einige noch bekannt als ehemaliger Präsident der UdSSR, damals war es noch die SSR, der hat einen sehr bekannten Satz geprägt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und diesen Satz hat er sinnvollerweise zu seinem Freund Erich Honecker gesagt, als er in Ostberlin war, zum 40. Jahrestag der DDR. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, wenn ich rechtzeitig auf den Zug der Reformen aufspringt, ja, der hat es verpasst. Wenn ich rechtzeitig auf den Zug der Reformen aufspringt, der bleibt zurück und wird vergessen. Jeder von uns hat sicher solche Erfahrungen schon einmal in seinem Leben gemacht. Den Zug verpasst, keine Karten mehr für ein Konzert bekommen. Alles war schon ausverkauft, das habe ich mir so Mühe gegeben, bin ins Rhein-Neckar-Zentrum gefahren, aber waren einige halt schneller und für mich war nichts mehr da. Zu spät gekommen. Und von einer solchen verpassten Gelegenheit handelt auch unser heutiger Text. Es ist ein Gleichnis aus dem Matthäusevangelium, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen auch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht hörten sie aber laute Rufe. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Und während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Saal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Im Orient wird wegen der Tageshitze eine Hochzeit erst am Abend gefeiert. Die Braut wartet in ihrem Elternhaus darauf, dass der Bräutigam sie abholt und in sein Haus heimholt. Gemeinsam mit der Braut warten auch die Brautjungfern, gute Freundinnen, auf das Kommen des Bräutigams. Wenn nun das Nahen des Bräutigams angekündigt wird, ist es die Aufgabe der Brautjungfern, dem Bräutigam entgegenzueilen und ihn zu seiner Braut zu führen. Da dies alles in den Abendstunden stattfindet, gehören Lampen zur Ausrüstung der jungen Mädchen. Aber diese Lampen sind anders als solche, die im Hause verwendet werden. Es sind kleine Lämpchen, die an einen Stock gebunden werden und die nur einen begrenzten Ölvorrat haben. Da der Bräutigam sich in der Regel verspätet, das ist so wie ein ungeschriebenes Gesetz bei einer orientalischen Hochzeit, zumindest in der damaligen Zeit, muss der Bräutigam zu spät kommen. Also das war etwas ganz Normales. Es ist keine Unhöflichkeit gewesen, dass er sich verspätet hat. Das gehört dazu, das sollte wohl scheinbar auch zeigen, wie wichtig der Bräutigam ist, ne? Dass er auf sich warten lässt. Und deswegen, weil man halt eben auf den Bräutigam warten muss, ist es notwendig, einen Ölvorrat dabei zu haben. Wenn der Bräutigam dann kommt, gehen ihm die Brautjungfern entgegen, empfangen ihn ehrenvoll und geleiten ihn zur Braut. Dann bricht die ganze Gesellschaft fröhlich auf zum Haus des Brautpaares. Dort beginnt dann einer geschlossenen Gesellschaft nach einem Segensgebet des Hausherrn des Bräutigams die eigentliche Feier. Wir sehen, dass die Brautjungfern einen festen Platz und eine ganz besondere Aufgabe im Hochzeitsritual haben. So viel zum zeitgeschichtlichen Hintergrund, dass wir verstehen, worum es in diesem Gleichnis geht. Jesus hat ja oft in Gleichnissen gesprochen. Er hat diese Gleichnisse benutzt, um Dinge, wichtige Hinweise in der Sprache der Zuhörer zu bringen. Und die Sprache oder die Gepflogenheiten der Zuhörer damals sind andere wie die Gepflogenheiten, die wir heute haben. Eine orientalische Hochzeit ist was anderes wie eine Hochzeit, die sie heute feiern. Und dieses Gleichnis von den 10 Brautjungfern, das ist eingeordnet in eine Reihe von 3 Gleichnissen, die Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat, und zwar im Rahmen der Endzeitreden. Er wollte seinen Jüngern wichtig machen und verdeutlichen, auf was man achten muss, wenn er wiederkommt. Also in den Endzeitreden in Matthäus 24 sind noch mehr Gleichnisse, könnt ihr gerne lesen. Heute geht es um die 10 Brautjungfern. Um bei einem Gleichnis zu verstehen, worum es geht, ist es wichtig zu wissen, was es mit den einzelnen Personen und Handlungen und Gegenständen eigentlich auf sich hat. Die Geschichte symbolisiert das Reich Gottes. Steht ganz am Anfang, dann das Himmelreich. Es symbolisiert das Reich Gottes zur Zeit der Wiederkunft Jesus. Und die meisten Ausleger sehen in diesem Gleichnis ein Bild für die Entrückung, also für den Zeitpunkt, wenn Jesus kommt und die Gemeinde zu sich ruft. Das Fest ist angekündigt, alles ist organisiert, nur weiß keiner genau, wann die Hauptperson, nämlich der Bräutigam, erscheint. Und der Bräutigam, da ich kein Bild von Jesus als Bräutigam gefunden habe, muss ich euch so ein Bild machen. Ganz klar, ersichtlich, er ist geschmückt, dieser Mann, das Gesicht sieht man nicht, ein Bräutigam. Und der Bräutigam in unserer Geschichte ist ganz klar Jesus Christus. Jesus Christus ist der Bräutigam, der seine Braut und ihr Gefolge heimholt. Dann haben wir 10 Brautjungfern. Warum 10? Hätten 8 oder 12 oder noch mehr sein können. Warum 10? Die Zahl 10 hat in der Bibel und bei den Juden eine ganz besondere Bedeutung. Sie steht für die Vollständigkeit. Also 10 ist in der Bibel ein Symbol oder eine Zahl, die Vollständigkeit ausdrücken soll. 10 Gebote hat das Gesetz, 10 Finger haben die Hände. 10 Personen gehören zu einer Synagogenversammlung. Erst wenn 10 Personen zusammen sind, dann spricht man in der Synagoge von einer Versammlung. 10 Saiten hat die Harfe. Der 10. gehört Gott. Und 10 Beleidigungen erschöpfen die Geduld. Also 9-mal kann man sich ruhig was an den Kopf werfen lassen. Erst die 10. Beleidigung erschöpft die Geduld. Jesus nutzt also die 10 Mädchen, die 10 Brautjungfern, als Bild für die gesamte Gemeinde. Also die 10 Jungfern sind ein Bild für die Gemeinde in ihrer Gänze. Jesus ist ganz schön hart in seiner Beurteilung. Er sagt, von diesen 10 sind 5 klug und 5 sind töricht. Es gibt keine dazwischen. Es gibt keine, die abwarten. Entweder oder. 5 klug, 5 töricht. Diese 10 Jungfrauen haben natürlich die Gemüter im Laufe der Kirchengeschichte sehr bewegt und man findet an vielen Kirchenbilder Darstellungen von den 10 Jungfrauen. Hier sind Bilder vom Berner Münster aus der Schweiz. Das sind die 5 Klugen. Aber wo es 5 Kluge gibt, gibt es natürlich auch 5 Törichte. Und wenn ihr die Gesichter anschaut, der Bildhauer hat sich schon Mühe gegeben, das ein klein bisschen auch in den Ausdrücken, in den Gesichtsausdrücken darzustellen. Also hier, ich gehe nochmal zurück. Das sind die 5 Klugen. Das sieht alles irgendwie schöner aus, ne? Und offener. Und hier sind die 5 Törichten. Die griechischen Worte, die dafür im Urtext stehen, phronimos für klug, umsichtig und vernünftig und moros für töricht, oberflächlich und ja noch krasser für dumm, stehen dabei nicht für ein einzelnes isoliertes Handeln. Es geht also nicht darum, dass jemand eine kluge Handlung vollbringt oder eine törichte Handlung. Es geht vielmehr um das Wesen, ob ich in meinem Wesen von meiner Art her klug oder töricht bin. Es gibt in der Gemeinde, wenn ich das Bild richtig übertragen darf, kluge und törichte. Aber das ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Ich könnte nicht hingehen zu jemandem von euch und sagen, du bist klug, du bist töricht. Man sieht es niemand an. Die Bildhauer da auf unseren Bildern am Berner Münster, die haben das natürlich überspitzt dargestellt. Aber zu einem Fest hätte Jesus keine auf den ersten Blick so hässliche oder dumme Menschen gesucht, die ihm entgegengehen als Brautjungfern. Alle sind ausgewählt, um dem Bräutigam entgegenzugehen, die Klugen und die Törichten. Alle haben Lampen dabei, alle 10. Und alle 10 haben auch auf den ersten Blick das gleiche Problem. Alle 10 schlafen ein. Alle 10 schlafen ein. Sie schlafen ein, bevor der Bräutigam kommt. Und doch gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den 5 Klugen und den 5 Törichten, der aber erst dann deutlich wird, wenn es drauf ankommt. 5 haben vorgesorgt und genug Öl mitgenommen, sodass sie jederzeit gerüstet sind für ihre Aufgabe. 5 müssen feststellen, dass sie zwar da sind, zwischenzeitlich auch wach, dass sie aber dennoch nicht in der Lage sind, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Ihnen fehlt das Öl für ihre Lampen. Ich habe mal ein Bild gefunden für so eine antike Lampe. Das sind ganz kleine Lämpchen. Das ist jetzt die Draufsicht. Man guckt jetzt von oben auf die Lampe. Und da, wo das Loch in der Mitte ist, da ist ein Stab, ein Stock reingesteckt, sodass man diese Lämpchen eigentlich wie eine Fackel über sich hält. Und der Ölvorrat da drin, der ist natürlich sehr begrenzt. Brennt vielleicht eine Stunde, 10 Minuten. Und dann muss man den Ölvorrat in diesem Lämpchen wieder auffüllen. Die schönste Lampe nützt nichts ohne Brennöl. Insbesondere diese kleinen Stecklampen erfordern immer einen Krug mit Reserveöl und dieser gehört selbstverständlich zur Lampe. Wer sich auf einen Weg machte und nicht genügend Öl mitnahm, der galt als unachtsam, leichtfertig und töricht. So etwas vergisst man einfach nicht. Um uns das etwas zu verdeutlichen, ein Beispiel aus unserer Zeit. Jeder weiß, dass in der Regel jedenfalls kein Auto ohne Benzin fährt. Man ist zwar dabei, so etwas zu entwickeln, aber die meisten Autos fahren halt eben mit Benzin. Und deshalb ist es sehr ratsam, vor einer längeren Fahrt voll zu tanken und auch die Tankuhr hin und wieder im Blick zu haben. Vor 20 Jahren war das noch nicht ganz so brisant, da war an jeder Ecke eine Tankstelle. Aber heutzutage kann es einem schon passieren, dass man 10 Kilometer fahren muss, bis man eine Tankstelle findet. Und wohl dem, der dann auch noch einen Reservekanister, so einen kleinen 5-Liter-Kanister im Kofferraum hat. Ich denke da an die Werbung, das war glaube ich mal Aral vor vielen Jahren, wo einer feststellen musste, der Tank ist leer, aber der Reservekanister ist auch leer. Und dann musste er sich auf den Weg machen, bis er die nächste Tankstelle fand. Und wer auf der Autobahn ohne Sprit liegen bleibt, der kriegt zu allem Überdruss noch ein Bußgeld von der Polizei aufgebrummt. Also Öl, das könnte so ein Bild sein für einen Ölkrug, den man damals dann als Reserve, als Brennstoff dabei hatte. Das Öl in unserer Geschichte wird von den meisten Auslegern als der Heilige Geist ausgelegt. Also das, was uns am Brennen hält, was in uns brennt, das ist bei den meisten Auslegern der Heilige Geist. Und wer zur Hochzeitsgesellschaft von Jesus gehören will, der muss diesen Geist haben. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der kann nicht zur Hochzeitsgesellschaft von Jesus gehören. Es gibt keinen Ersatzstoff dafür und es zeichnet die Klugen aus, davon genug zu haben. Wer hier nicht vorsorgt, ist im Sinne unseres Gleichnisses, im Sinne unseres Bildes töricht. Was will uns nun Jesus mit dieser Geschichte deutlich machen und was können wir daraus lernen? Wir, die Gemeinde, sind eingeladen. Wir dürfen mit Jesus Hochzeit feiern. Wir wissen, dass das Fest stattfindet. Das wäre ja meine Frage am Anfang gewesen. Glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Wir wissen das. Er kommt wieder. Das ist ja eine der Säulen, auf denen unser Glaube ruht. Wir wissen auch, wo es sein wird. Aber keiner weiß genau wann. Es gibt zwar viele, die schon Berechnungen angestellt haben, aber genau weiß es keiner. Sagt Jesus selbst, nur der Vater im Himmel weiß den Tag und die Stunde. Wir alle kennen die Regeln, wir alle kennen das Ritual der Hochzeit und wir kennen alle unsere Aufgabe. Aber, das zeigt uns die Geschichte auch ganz deutlich, nicht alle werden dabei sein. Nicht alle werden dabei sein. Es gilt für jeden zu erkennen, ob er klug oder töricht ist. Es ist dabei unerheblich, ob man in der Zwischenzeit eine Ruhepause einlegt, so wie unsere 10 Jungfrauen, die eingeschlafen sind, darauf kommt es nicht an. Wichtig ist es, auf den Punkt bereit zu sein. Wenn der Bräutigam ruft, dürfen wir uns gerne noch den Schlaf aus den Augen reiben, dann heißt es aber auf und ihm entgegen. Was das Bild von den 10 Jungfrauen für mich so bedrückend macht, ist der Umstand, dass alle 10 zur Gemeinde gehören. Es handelt sich also nicht um 5 aus der Gemeinde und 5, die keine Glaubensbeziehung zu Jesus haben, sondern es sind 10, die eigentlich auf den ersten Blick dazugehören. Wenn wir das auf uns übertragen, und so ehrlich war ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dann sind auch unter uns Kluge und Törichte. Und es ist kein Verhältnis von 1001. Es ist auch nicht im Prozentbereich. Jesus spricht in seinem Gleichnis von 5 und 5. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Hälfte von uns klug und die Hälfte von uns töricht ist, aber es ist auf jeden Fall mehr als nur irgendeine einzelne Person. Die Gefahr ist groß und es sind viele, die irgendwann einmal vor einer verschlossenen Tür stehen werden. Ich weiß, das ist starker Tobak. Aber wenn ihr aufmerksam das Neue Testament lest, dann werdet ihr feststellen, an wie vielen Stellen davon die Rede ist, dass man wachsam sein muss. Und an vielen Stellen diese Warnung, die Jesus dann am Ende von dem Gleichnis sagt, dass man diese Warnung an vielen Stellen findet. Es reicht einfach nicht aus, sich auf ein einmaliges Bekehrungserlebnis zu berufen oder sich mit Wohlfühlen in der Gemeinde zufrieden zu geben. Wenn das Öl für die Lampe den Heiligen Geist symbolisiert, dann reicht es nicht aus, im Heiligen Geist anzufangen und ansonsten nur im Strom mitzuschwimmen. Geistliche Klugheit besteht darin, im Geist anzufangen, im Geist zu leben und zu handeln und im Geist zu vollenden. Carpe diem. Nutze den Tag. Wenn du deinen Weg mit Jesus gehen willst, dann tu das in dem Willen, seinem Vorbild nachzueifern, aber auch in der Freude auf seine Wiederkunft. Ich möchte jetzt euch keine Gesetzlichkeit predigen. Ich möchte auch nicht sagen, dass ihr aus euren Werken gerecht werdet. Aber das, was in dir brannte, irgendwann einmal, als du dich für Jesus entschieden hast, oder was vielleicht noch in dir brennt, das soll der Antrieb für dein Leben sein. Wenn man an einer Hochzeitsfeier teilnehmen darf, so geht es zumindest mir, ist man voll freudiger Erwartung. Und diese Freude sollte auch das Leben in der Nachfolge prägen. Carpe diem, das wird meistens übersetzt mit nutze den Tag. Aber das geht ein klein bisschen an dem vorbei, was Horaz in seiner Carmen eigentlich meinte. Dort heißt es mehr genieße den Tag. Das ist zwar auch den Tag nutzen, aber es ist ein ganz klein wenig anderer Schwerpunkt, der auf diesem Ausdruck liegt. Genieße den Tag. Das heißt also, alles was du tust, tu es bewusst und freu dich an dem, was du machst. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, wie kann Jesus nur so hartherzig sein? Er hätte doch Gnade vor Recht ergehen lassen können, doch das wäre zu billig und auch zu kurz gedacht. Jesus steht mit offenen Armen da und sagt, komm, damit du den Weg gehen kannst, ihm entgegen, dafür hat er sein Leben gelassen. Wenn aus deinem Handeln keine Konsequenzen erwachsen, wäre sein Tod sinnlos gewesen. Ist euch das bewusst? Um uns den Weg zur Hochzeitsfeier zu ebnen, den Weg zur Gemeinschaft mit ihm zu ebnen, hat er sein Leben gelassen. Dafür ist er gestorben. Er hat sich das wirklich alles kosten lassen. Wenn es einfacher ginge, wenn er einfach sagt, komm, ich habe mir das anders überlegt, komm doch, stell noch mit rein, ihr noch, und dann machen wir erst die Tür zu. Dann hätte er diesen bitteren Weg auf Golgatha nicht gehen müssen. Was ist wichtig? Nicht alle, die dabei sind, gehören auch dazu. Es ist nicht unsere Aufgabe zu richten, wer ist dabei, wer ist nicht dabei. Das kann nur jeder für sich selbst treffen. Es gibt einige Merkmale, woran wir das erkennen können. Erkenne du selbst, ob du klug oder töricht bist. Dein Tun und Handeln zeigt dir, ob du im Geist lebst. Und die Warnung Jesu ist ernst zu nehmen. Es gibt eine verschlossene Tür. Es gibt ja viele Bilder, die uns die Entrückung so ein bisschen verdeutlichen wollen. Da sagen Leute, stellt euch vor, du sitzt im Flugzeug, der Pilot ist gläubiger Christ und auf einmal ist er weg. Das ist schlimm, das Flugzeug wird abstürzen, ne? Aber ich habe mir im Zusammenhang mit diesem Gleichnis vorgestellt, ich sitze sonntags morgens im Gottesdienst, Jesus kommt und die Hälfte ist noch da. Das wäre eine Katastrophe. Nicht für die, die nicht mehr da sind, die sind ja bei Jesus, ne? Aber für die, die dann noch hier unter uns sitzen, das wäre eine Katastrophe. Aber du kannst auftanken, du kannst dein Lampenöl erneuern bis 5:05, vielleicht sogar bis 11:58. Und das Wichtigste ist, Jesus kommt wieder. Ich möchte schließen mit einem Bild, welches ich letzte Woche in Weinheim in der Fußgängerzone fotografiert habe. Und ich hatte Fraxhausen. Ich war also in Weinheim in der Fußgängerzone unterwegs, gucke in ein Schaufenster rein und sehe dieses Bild. Das war eine Boutique, die hat Ausverkauf gemacht. Vorher stand da wohl 30% oder 20% und jetzt steht drin 100% zu spät. Und das war, ich glaube, wir waren am Sonntag unterwegs, ich hatte kein Fotoapparat dabei. Ne? Ich dachte, hoffentlich ist es morgen noch da. Sonst wäre ich nämlich 100% zu spät gekommen. Aber es hat noch gereicht. Und das möchte ich nicht, dass mir das in meinem Leben passiert, dass in meiner Folge es irgendwann einmal heißt, du hast zwar gut gemeint, aber du bist 100% zu spät. Prüfe dich, und ich meine es wirklich ernst, prüfe dich, ob dein Ölvorrat ausreichend ist. Lass dich neu vom Geist Gottes erfüllen und sei gewiss, Jesus kommt wieder. Amen.